Deutschlandfunk Nova 100.
Australien Mitte der 70er Jahre. Der junge Amerikaner Craig Volker ist seit kurzem hier, um an der Uni Queensland seinen Master in Germanistik zu machen. Aber auch, weil es hier einfach wunderschön ist. Das Meer liegt vor der Haustür, ellenlange Strände erstrecken sich über die Küste und die krassen Hochhäuser, die da heute stehen, die gibt's damals noch nicht. Craig will sich was dazu verdienen und jobbt als Lehrer an einer öffentlichen Highschool.
Also ich war Deutschlehrer 75 bis 80 an der Goldküste von Australien. Und ich nehme an, das war 76 oder 77.
It was 1978. I was doing grade 10 in Australia, because that's where I met Craig. So, 78.
Das neue Schuljahr hat gerade angefangen und Craig unterrichtet Deutsch für Fortgeschrittene. Oder zumindest für solche, die sich für fortgeschritten halten.
Als ich dann neue Schüler bekommen habe, dann habe ich ein paar Sätze auf Deutsch gesagt und dann ein paar Fragen gestellt, also wie heißt du, wie alt bist du, um zu sehen, ob sie dann überhaupt Deutsch konnten.
And when I met Craig, I was 17. I was a student, so when you're a student, you're like, you know, go to class, you don't think anything of the impact. My name is Yvonne Marie London. I live in Brisbane, Australia, but I have a very, very interesting background.
Das ist also Yvonne und sie ist damals eine von Craigs neuen Schülerinnen. Und zwar eine besonders gute Schülerin. Yvonne ist dunkelhäutig wie eine Melanesierin, also wie die Einheimischen auf den pazifischen Inseln. Und sie ist auch sonst so ganz anders als die Schüler, die Craig da normalerweise in seinem Deutschunterricht hat.
Und sie war toll. Also ich war erstaunt. Sie konnte so gut antworten. Sie war gar nicht nervös, Deutsch zu benutzen. Aber sie hatte so eine komische Grammatik. Aber die Aussprache war perfekt. Und dann habe ich gefragt, also wo hast du denn Deutsch gelernt? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe es nie gelernt. Das haben wir nur zu Hause benutzt.
Und dieses Zuhause, das ist die Kleinstadt Rabaul auf der Insel Neubritannien. Das gehört zu Papua-Neuguinea. Craig ist sofort hellhörig und denkt sich, wieso kann dieses Mädchen so gut Deutsch? Yvonne erzählt ihm, dass zu Hause alle so sprechen.
You know, it was falsche Deutsch, or it was kaputte Deutsch, because it was a bit of a broken language.
Ja, und dieses falsche Deutsch, kaputte Deutsch, das wird auch unser Deutsch genannt. Etwas liebevoller von den Sprechern. Craig ahnt schon, dass das, was er da gerade zufällig durch Yvonne entdeckt hat, eine Sensation sein könnte. Eine bis dahin nicht bekannte Deutschsprache, gesprochen von einer kleinen Gemeinschaft in Papua-Neuguinea. Craig vermutet, dass es sich um eine Art Kreolsprache handeln könnte. Kreolsprachen, das sind Sprachen, in denen sich die Grammatik und der Wortschatz aus mehreren Sprachen vermischt haben. Er fängt also an zu suchen, so wie man das damals Ende der 70er Jahre gemacht hat. Er geht in Bibliotheken, sucht nach Publikationen zu Kreoldeutsch, aber er findet nichts. Dann fragt er Professoren aus, schreibt Linguisten auch in Deutschland an, deren Kollegen. Alle sagen, keine Ahnung, Deutsch aus Papua-Neuguinea noch nie gehört. Selbst Peter Mühlhäuser, der war damals echt eine Koryphäe auf dem Gebiet Deutsch im Ausland, hat bis dato noch nie was davon gehört. Aber er macht Craig Mut.
Er hatte gesagt, ist bestimmt interessant, also bitte, mache etwas damit. Und dann habe ich das als Thema für meine Masterarbeit ausgewählt.
Ja, und das, was Craig damals noch nicht weiß, ist, dass die Geschichte von Unser Deutsch so sehr viel mehr werden wird als nur das Thema seiner Masterarbeit. Es wird seine gesamte berufliche Karriere bestimmen und auch zum Weichensteller für sein persönliches Leben werden.
Hier bin ich übrigens zu Hause.
Auf Papua-Neuguinea.
Ja, ich habe schon gesehen. Das ist gemein.
In einem Haus, am Strand, unter Palmen, so wie es mir jetzt gerade auf seinem Handy zeigt. Wir sind in der Uni Augsburg, wo Craig Volker eine Gastprofessur innehat. Da ist er ein paar Monate im Jahr. Ein Leben in der Südsee. Unter Kokospalmen, in der Hängematte schaukeln, an den schönsten Stränden der Welt. Einfach paradiesisch. Doch für die Menschen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war das Leben auf den Inseln im Pazifik alles andere als paradiesisch.
Leute haben mir gesagt, in dieser Zeit waren Leute wild. Die Papua-Neuguineer waren wild. Die waren brutal. Also zum Beispiel im Stammeskrieg hat ein Stamm die anderen Leute getötet und gefressen.
Diese wilde Zeit, die Craig da beschreibt, die fällt genau in die deutsche Kolonialzeit. Das war 1884 bis 1914. 30 Jahre, in denen wir nicht nur eben in Afrika, sondern auch in der Südsee Kolonien hatten. Es ist die Zeit von Bismarck. Bismarck hatte eigentlich überhaupt gar kein Interesse an Kolonien und er wollte auch das Gebiet nicht wirklich ausweiten, aber war ziemlich unter Druck gesetzt, denn Nachbarländer, Frankreich, Niederlande und auch England, hatten sich schon recht viel von der Welt angeeignet.
Wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.
Platz an der Sonne, so sagte es damals der Außenminister Bernhard von Bülow. Bismarck erlaubt es also unter Druck, den deutschen Geschäftsleuten sich Land in der Südsee anzueignen. Das war ein bisschen östlich von der Hauptinsel Papua und sie nennen diese paar Inseln jetzt Bismarck-Archipel. Das sind sehr grüne Inseln, sie sind voller Regenwälder und Bergketten, ein paar aktive Vulkane und einfach sehr viel Strand. Die ersten Weißen dort sind Handelstreibende. Nicht nur Deutsche, sondern auch beispielsweise viele schwedische Seefahrer sind drunter. Und längst nicht alle Männer wissen so genau, worauf sie sich da eigentlich eingelassen haben. Hier eine Meldung aus der Freiburger Zeitung vom 7. Januar 1904.
Nach einer telegrafischen Meldung des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea wurde die Handelsstation in Petershafen von Eingeborenen überfallen, wobei der Händler Reinhard und der Maschinist Döll ihr Leben einbüßten.
Was genau die ersten Deutschen dort in der Südsee verloren hatten, das wurde so lange bewusst vergessen, dass wir es tatsächlich heute kaum mehr wissen. Es gibt sogar ein Wort dafür. Kolonialamnesie nennen Historiker das. Und diese Kolonialamnesie, dazu gehört auch die Geschichte der Sprache unser Deutsch. Angefangen damit, dass da, wo Eroberer auf Einheimische treffen, es nicht nur blutige Überfälle, Unterdrückungen und so weiter gibt, sondern eben auch Liebesbeziehungen.
His name was Charles Emil Patterson.
Das ist Maria. Und Charles Emil Patterson oder auch Karl Patterson ist ein schwedischer Kapitän und er war Marias Großvater.
Ja, ich heiße Maria Hörler, aber now, jetzt verheiratet Maria Chen. Ja, ich war geboren 21. März 1947 in Vunapope, der katholischen Mission. Hospital. Ich war groß geworden mit Deutsch. It's my first language.
Maria Hörler ist, wie Yvonne auch, auf einer der Inseln Papua-Neuguineas geboren. Und auch sie ist eine Unserdeutschsprecherin. Heute lebt Maria in Brisbane, Australien. Am Telefon erzählt sie mir ihre Familiengeschichte. Vor allen Dingen, wie ihr Großvater damals ihre Großmutter kennengelernt hat.
He was on the boat. He was captain on this boat. And he got shipwrecked in front of where my grandmother, or well, my great-grandfather lived. But anyway, they swam ashore.
Maria erzählt da von einem Ereignis Weihnachten 1904. Ein schwedisches Schiff kentert vor der Küste der kleinen Insel Tabar. Der Kapitän Karl-Erik Patterson kann sich so gerade an Land retten und trifft dort auf Einheimische. Sie sind völlig verzückt von diesem großen, weißen Mann mit seinen blauen Augen. Und vielleicht auch deswegen beschließen sie, ihn nicht zu essen.
So he met them and then welcomed them and everything. And then he fell in love with grandma, the chieftain's young daughter. So they ended up getting married and then they built a big home on the island.
Der schwedische Kapitän Karl und die Häuptlingstochter Singdu verlieben sich ineinander und sie heiraten. Und dann geht die Geschichte in etwa im Schnelldurchlauf so weiter. Sie bekommen 8 Kinder, sie betreiben eine große Plantage auf der Insel. Es geht ihnen gut. Über mehrere Jahre hinweg führen sie ein eigentlich ganz normales Familienleben auf der kleinen Insel Tabar. Die Geschichte von Karl und Singdu ist außergewöhnlich. Zum einen, weil Karl, der Schwede, selbst irgendwann nach dem Tod von Singdus Vater Häuptling der Insel wurde. Zum anderen aber auch, weil Karl und Singdu ganz normal verheiratet waren. Mixed-Race-Marriages waren nämlich eigentlich nicht erlaubt.
Ab und zu durften sie?
Ja, ab und zu durften sie. Und zwar mit Sondergenehmigung, wie Craig mir erzählt. Doch das hat eigentlich zu Recht niemanden davon abgehalten. Und deswegen gab es auf Papua-Neuguinea vieler solcher Liebesbeziehungen. Natürlich gab es auch Vergewaltigung. Aber weder die Übergriffe noch die einvernehmlichen Beziehungen sind irgendwo registriert oder dokumentiert worden. Deswegen gibt es keine Zahlen. Fest steht aber, es gibt viele Kinder. Mixed-Race-Kinder, wie sie sich selbst nennen. Vater weiß, meist Deutscher oder Schwede und die Mutter Melanesierin, also Indigen. Die Handelstreibenden, das war nur die erste Welle an Weißen auf Papua-Neuguinea. Die zweite Welle, das sind die Missionare. Nonnen, Mönche und Priester. Ihre Mission ist ganz klar, sie wollen das Christentum verbreiten. Aber die indigenen Völker haben ihre eigenen Götter und sie haben wenig übrig für Jesus. Das führt natürlich erstmal zu blutigen Auseinandersetzungen und zu keinerlei Erfolg für die Missionare. Also beschließen sie, dass es vielleicht mehr Sinn macht, sich auf die ganz Kleinen zu konzentrieren und die zu formen. Kinderheime sind die Lösung. Dort sollen die Kinder dann zu guten Christen erzogen werden und eine ordentliche preußische Schulbildung erhalten. Es gibt Heime für die rein indigenen Kinder und es gibt separate Heime für die Mixed-Race-Kinder, denn die Missionare finden, dass die etwas Besseres sind, wegen ihrer weißen Väter.
Ein Bruder Janssen hieß er, glaube ich, der hat gesagt, umso dass sie die üblen Eigenschaften der Mütter nicht lernen würden. Also er meinte, ideal ist es, sobald sie keine Säuglinge sind, dass sie dann ins Heim kommen.
Ja, und diese ganz kleinen Kinder, die sollen dann später als christliche Kinder die alte Gesellschaft wie ein Sauerteig christlich durchwirken. So zumindest steht es in der Schrift aus der Zeit. Im Stadtteil Wunapope bei Kokopo auf der Insel Neubritannien entsteht um die Jahrhundertwende herum ein großes Kinderheim von deutschen Missionaren. Es steht auf Klippen unter Palmen mit dem Blick aufs Meer und es ist ein Heim für Mixed-Race-Kinder. Es gibt eine große Baracke für Jungs oder Knaben, wie es damals hieß, und eine Baracke für Mädchen. Geleitet wird dieses Heim von den Herz-Jesu-Missionaren. Und dann, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Der Krieg führt dazu, dass Deutschland nach 30 Jahren Besetzung all diese sogenannten Schutzgebiete verliert. Die deutsche Kolonialherrschaft ist beendet. Papua-Neuguinea gehört jetzt offiziell zu Australien und alle Europäer müssen die Insel verlassen. Nur die deutschen Missionare werden weiterhin geduldet. Das heißt, die weißen Väter verlassen ihre Familien, gehen alleine zurück in die Heimat, Europa. Und die ganzen Kinder, die aus diesen Mixed-Race-Familien kommen, die werden plötzlich zu Halbwaisen.
Und sie haben dann selbst ihre Kinder dann ins Waisenhaus gebracht.
Also die Väter.
Umso, dass sie dann europäisch aufwachsen würden. Es war also nicht immer freiwillig, dass sie weggingen. Es war oft aber freiwillig, dass sie nicht bei den Müttern blieben.
Also freiwillig aus Sicht der Väter, nicht unbedingt aus Sicht der Mütter. Craig erzählt mir zum Beispiel von einer Frau, die über viele Jahre hinweg ihr Kind besucht hat, aber immer durch einen Zaun. Sie hat es also nur durch den Zaun aufwachsen sehen. Kontakt zu ihrem Kind war ihr von den Nonnen strengstens untersagt worden. Solche Geschichten gibt's einige. Hier erzählt uns ein Mann, wie ihn sein Vater damals im Kinderheim zurückgelassen hat. Er erzählt die Geschichte auf unser Deutsch.
Mein Vater, oh nein, das ist ja, well, du kannst nicht mehr zurück zu deinem Vater jetzt. Dein Vater hat du gelassen hier und jetzt du bleibst hier in dieser Schule mit allen anderen Knaben.
Und auch die Kinder vom schwedischen Kapitän Karl und seiner Frau Singdo landen in diesem Kinderheim. Denn Karl muss zurück in die Heimat und Singdo, ja, die ist mittlerweile an Fieber gestorben.
Eine Frau, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter dann von den Nonnen weggenommen wurde. Das war eine ganz normale Familie. Die Nonnen haben dann das Kind dann weggenommen. Dieses Mädchen hat ihre Familie nie wieder gesehen.
Mixed Race sein, das war damals ein hartes Schicksal. Die Kinder waren für die Weißen nicht weiß genug und für die Schwarzen nicht schwarz genug.
Damals war es, also die rassistische Idee, diese Halbweiße, diese nicht rein indigenen Kinder, dass es ist besser für sie, dass sie europäisch aufwachsen. Und das können sie nur tun, wenn sie weg von ihren Familien sind. Ich meine, das würden wir heute Kidnapping nennen. Damals hat man das mit bestem Willen gedacht, dass es das Beste war.
Es bricht den Müttern wahrscheinlich das Herz, aber es gibt nichts, was sie tun können. Sie wissen aber, dass ihre Kinder bei den Missionaren nicht nur Essen und ein Dach über dem Kopf haben, sondern auch Bildung bekommen. und dadurch vielleicht eine Chance auf ein besseres Leben. Und so kommt es, dass etwa 30 Jungs und 30 Mädchen die erste Generation von Waisen sind, die in dem Kinderheim der Herz-Jesu-Mission aufwachsen. Vollkommen abgeschieden von dem Rest der Inselbevölkerung.
Es ist sehr selten, dass die Kinder so isoliert von den Erwachsenen sind. Gott sei Dank.
Die Schule ist hart. Und auch wenn die Kinder älter werden, dann müssen sie auf der Missionsstation sehr viel arbeiten. Und das für sehr wenig Geld. Die einzigen Erwachsenen in ihrem Leben, das sind die Nonnen und Priester. Sie sind Lehrer und Elternersatz in einem.
They were the mothers and fathers for a lot of people that were left behind.
Für sie ist die Mission aber etwas anders als nur Schule. Es war auch Heimat.
Was Craig damit meint, ist, dass die Missionare wirklich versuchen, mithilfe der Kinder ein Stück deutsche Heimat auf Papua-Neuguinea entstehen zu lassen. Denn die Missionare vermitteln nicht nur ihren Glauben und ihr ganzes Wertesystem, das macht die Kinder dann zu guten Christen, sie vermitteln ihnen auch ihr Wissen und ihre Tradition und ihre Sprache. Das macht aus ihnen Deutsche. Diese Mixed-Race-Kinder, die sind unterschiedlich alt, als ihre Väter sie ins Heim bringen. Sie haben ja noch eine gewisse Zeit mit der Mutter gelebt und von ihr Tok Pisin gelernt. Das ist die Sprache der Einheimischen. Und die ist jetzt im Kinderheim verboten. Es darf nur noch Deutsch gesprochen werden. Und das sind die Kinder, die unser Deutsch erfunden haben. Der Wortschatz ist größtenteils Deutsch, ein bisschen Englisch und die Grammatik Tok Pisin. Und dazu kommt noch eine ganze Prise Quatsch. Heute weiß niemand mehr so genau, wie und warum diese Kinder damals unser Deutsch erfunden haben. Linguisten sagen, unser Deutsch habe als Identitätsmarker fungiert. Und dass es keinerlei kommunikative Notwendigkeit gegeben habe, diese Sprache zu erfinden. Klar ist, unser Deutsch hat den Kindern in der Herz-Jesu-Mission damals eine Stimme gegeben. Etwas, das nur ihnen gehört hat. Eine Art Geheimsprache. Und so entstand in Wunapope auf Neubritannien eine ganze Generation Männer und Frauen, die in einer deutschen Blase aufwuchsen. Und zwar mit allem, was dazugehört hat. Und weil die Mixed-Race-Community von den Missionaren untereinander verheiratet wurden, gaben sie das Unser-Deutsch als Muttersprache weiter, an ihre Kinder und auch an ihre Enkelkinder, so wie Yvonne und Maria.
They used to have Ruprecht. You know what Ruprecht is?
Mm-mm. Oh, Knecht Ruprecht?
Ruprecht, yes.
Yeah.
And they'd come around and, you know, we'd all line up and they'd say whether we've been good or we've been naughty.
Ja, Knecht Ruprecht und Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.
I like Käsekuchen. And Mama always made her own Streusel. Yeah, another one was Zwieback, Schneckenhäuschen. And that's a beautiful dessert. So whenever Mama made the custard, she'd do it with the coconut milk instead of, you know, cow's milk or any other milk.
Kokosnussmilch statt Kuhmilch. Rezepte werden halt hier und da angepasst an die Insel. Wenig Kühe, dafür viele Kokosnüsse. Das Beste aus beiden Kulturen.
I'm very proud of my heritage, you know.
Sowohl Yvonne als auch Maria sind stolz auf ihre deutschen Wurzeln. Dieses Mixed Race German, das ist ein wichtiger Teil ihrer Identität. Obwohl es für uns ein bisschen komisch klingt, insbesondere im Hinblick auf das, was die Missionare mit ihren Großeltern gemacht haben.
It doesn't matter how much we mightn't have liked the influences of the church on us, it was part and parcel of our lives. The negatives and the positives. I guess the Germans were always good at discipline and so you end up wanting a better life.
Yvonne sagt da, dass diese deutsche Disziplin, die Bildung und die Möglichkeit auf ein Leben fernab vom Regenwald damals wahrscheinlich bei ihren Großeltern Ambitionen und Hoffnungen geweckt hat.
Ein paar Leute haben mir gesagt, also das Leben war für unsere Eltern war es schwer, aber dadurch haben wir diese Möglichkeiten im Leben gehabt.
Letztendlich, und da sind sich Maria, Yvonne und auch Craig einig, führte die Rassenideologie der Missionare dazu, dass die Mixed-Race-Community in Papua-Neuguinea Vorteile hatte, weil die Welt pervers ist. Die Kirche hat ihnen so lange eingeredet, dass sie was Besseres seien, also besser als die indigene Bevölkerung, dass sie am Ende vielleicht auch was Besseres waren. Zumindest, wenn man einen westlichen Maßstab anlegt.
Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Sie haben Jobs gehabt. Sie waren die Kapitän auf den Schiffen. Sie haben die Tucherei geleitet. Ihre Kinder sind Lehrer geworden. mindestens eine ist Politiker geworden.
Dieser importierte Maßstab, den Mensch allein nach seiner Arbeit zu bewerten, das ist nun mal das, was sich durchgesetzt hat. Das ist auf Papua-Neuguinea auch nicht anders als im Rest der Welt. Und dafür ist man in Papua-Neuguinea den deutschen Kolonialisten auch immer noch dankbar.
Die Deutschen waren weniger brutal als andere. Die Deutschen haben uns nicht gefressen. Wir mussten nur für sie arbeiten. Das war besser.
Also Deutsch waren einfach das geringere Übel.
Das geringere Übel. Und die haben sehr vieles Gutes gebracht.
Ja, und dieses viele Gute, was die Deutschen gebracht haben, das ist das Ergebnis von 30 Jahren Besetzung. Straßen, Schulen und Krankenhäuser sind entstanden. Infrastruktur, von denen eben nicht nur die Weißen oder die Mixed-Race-Leute profitiert haben, sondern alle. Gewissermaßen sind 30 Jahre deutsche Herrschaft auch einfach nicht lang genug, um es so richtig zu vermasseln. Auch deswegen werden sie heute hier immer noch idealisiert. Und als Papua-Neuguinea 1975 unabhängig von Australien wurde, machten diese Mixed-Race-Leute inzwischen die gehobene Mittelschicht des Landes aus. Nur knapp hinter den Weißen. Und dann sind sie ausgewandert, meistens nach Australien. Und weil sie so gut ausgebildet waren, waren sie sehr gefragt. Und auch weiterhin dort sehr erfolgreich. Das ist der Grund, warum es vielleicht für Maria und Yvonne so schwierig ist, die Vergangenheit zu kritisieren. Sie haben ja beide am Ende davon profitiert. Sie sagen beide, dass sie deswegen privilegiert aufwachsen durften. Ein Kritikpunkt haben sie allerdings doch. Die Kirche hat keinerlei Anstalten gemacht, nach dem Ersten Weltkrieg die Familien in Deutschland oder auch in Schweden zu kontaktieren.
Especially with my father having a German background. The missionaries did not try to trace his family in Germany.
Nicht die Kirche. Die Forscher haben Familien wieder zusammengeführt. Es sind Craig Volker und seine Kollegen, die dafür gesorgt haben, dass die Geschichte der Menschen bekannt und für die Nachwelt festgehalten wird. Das Schicksal der Kinder in dem deutschen Heim in Papua-Neuguinea ist nicht einzigartig. Es gab in dieser Zeit viele Kinderheime in den Kolonien und viele Kinder, die von ihren Familien getrennt wurden. Aber soweit wir wissen, sind die Kinder im Herz-Jesu-Heim die einzigen, die ihre eigene Sprache erfunden haben. Und dass unser Deutsch mag aussterben, aber es hat ja jetzt seine Aufgabe erfüllt.
So at least if you put their names now into Google, it will be attached to something. So it's, I think it's to me, it is identity. Giving the language a name has given the people an identity.
Yvonne und Maria haben beide erst durch die Forschung so wirklich verstanden, was ihre Eltern und Großeltern da mitgemacht haben. Und so hat unser Deutsch seinen Sprechern, den Kindern, den Enkeln und auch den Urenkeln eine ganz eigene Geschichte geschenkt. Etwas, worauf sie stolz sein können.
Deutschlandfunk Nova 100.